SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen bis 6:30. Zoff in der Ampelkoalition. Wirtschaftsminister Habeck ist sauer, ob das Reformstaus. Wir berichten und kommentieren. Razzia bei den Reichsbürgern. Ob der Staat genug gegen sie unternimmt, frage ich im SWR 2 Tagesgespräch den SPD-Innenexperten Sebastian Fiedler. Und Schmutz im Gewässer. Am Tag des Wassers schauen wir, was international bei der UN und lokal in Rheinland-Pfalz dagegen getan wird. Mein Name ist Lissi Kaufmann, schön, dass Sie dabei sind. Die Ampelkoalition hat sich viel vorgenommen. Das Verbrenner aus, die Kindergrundsicherung, den Anfang vom Ende von Öl- und Gasheizungen und den Ausbau der Erneuerbaren. Das heißt auch, es müssen Windräder gebaut werden, und zwar schnell. Passiert aber nicht. Es hakt bei Abstandsregeln und Genehmigungen, beim Transport und beim Bau, Stichwort Fachkräftemangel. Viele Probleme also, Widerstände gibt es sowieso. Nicht nur da, auch bei anderen Reformplänen, auch innerhalb der Regierung. Das weiß auch Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Der hat sich heute mit Vertretern der Windkraftbranche und der Länder zusammengesetzt, auch um seine Wind-an-Land-Strategie vorzustellen. Habeck geht das alles nicht schnell genug. Er ist, das kann man wohl so sagen, stinksauer. Der Beitrag von Hauptstadtkorrespondent Andreas Reuter beginnt mit der Wutrede Habecks gestern bei der Klausurtagung seiner Fraktion in Weimar.
Es kann aber nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt.
Ob Kindergrundsicherung oder Verbrenner aus, immer wenn die Grünen was wollen, steht irgendwer auf der Bremse, vorzugsweise die FDP. So war das zu verstehen, auch beim angekündigten Aus für neue Öl- oder Gasheizungen. Da legte Habeck in den ARD-Tagesthemen nochmal nach.
Weil ich es persönlich nicht mit meinem Amtseid vereinbaren kann, Probleme nicht zu lösen. Und zu sagen, wir wollen 2045 klimaneutral werden, Leute, baut mal noch ein paar Gasheizungen ein, ist einfach nicht möglich. Das ist eine Lüge.
Schwere Kaliber auch von der FDP. Wolfgang Kubicki, immerhin stellvertretender Bundesvorsitzender und so etwas wie der selbsternannte Lieblingsfeind der Grünen, äußerte sich in dem obskuren Online-Format Massengeschmack TV und verglich dort Robert Habeck mal eben mit Wladimir Putin.
Putin und Habeck haben eine ähnliche Überzeugung davon, dass der Staat besser weiß als die Menschen, was für sie gut ist, und sie nicht mit Gewalt, das würde Putin machen, Habeck nicht. Der Habeck würde das einfach durch Verbote machen, dann die Durchsetzung dieser Überlegungen durch staatliche Macht. Aber die Idee, nicht? Die Menschen müssen zu ihrem Glück auf einem bestimmten Weg gezwungen werden, diese Idee ist identisch.
Identisch bei Habeck und Putin also. Inzwischen hat sich Kubicki entschuldigt, das sei Quatsch und eine Entgleisung gewesen, so Kubicki hinterher. Nicht zurückgenommen, aber hat er eine andere Bemerkung aus demselben Interview. Keine Steuererhöhungen oder höhere Schulden, das sei ja im Koalitionsvertrag ausgeschlossen. Und
wenn die anderen die Verträge nicht mehr einhalten wollen, also aufkündigen, dann müssen sie die Koalition beenden.
Soweit denkt momentan ernstlich noch keine der drei Ampelparteien. Also ist jetzt Schadensbegrenzung angesagt. Am Tag nach dem Donnerwetter Appelle aus allen drei Ampelparteien. SPD-Chef Lars Klingbeil, die grüne Fraktionschefin Katharina Dröge und der FDP-Klimaexperte Michael Kruse sagen unisono: Zurück zur Sacharbeit.
Dafür müssen wir in einen anderen Arbeitsmodus kommen. Und das ist ein Appell an alle drei Parteien in der Regierung. Aber dafür müssen diese öffentlichen Auseinandersetzungen jetzt aufhören.
Eine Koalition arbeitet dann gut, wenn sie verlässlich ist. Und da setze ich auf das gegebene Wort unserer beiden Koalitionspartner.
Es wäre gut, ein freundliches Klima in der Koalition zu haben und nicht sich gegenseitig Vorwürfe zu machen.
Die Ampel hofft nun auf den Sonntag. Dann ist Koalitionsausschuss. Und vielleicht werden da ja einige der aktuellen Konflikte geklärt.
Andreas Reuter über Frust, Streit und Blockaden in der Ampelkoalition. Unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte meint dazu, wenn jeder in der Ampel begreifen würde, dass es auch und vor allem um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger geht, wäre schon viel gewonnen. Sein Kommentar.
Fortschrittskoalition. Erinnert sich noch wer? Mehr Fortschrittwagen stand über dem Ampel-Koalitionsvertrag damals. Ein Hauch Willy Brandt. 15 Monate später sagt der amtierende Vizekanzler Habeck, es könne nicht sein, dass nur ein Koalitionspartner, die Grünen nämlich, für den Fortschritt zuständig sei und die anderen beiden, SPD und FDP, für dessen Verhinderung. Ampelalltag, März 2023. Durchstechereien, Vertrauensbruch, die Partner streiten, intrigieren und pöbeln sich Richtung Wildsau- und Gurkentruppe-Niveau. Das hatten zuletzt Union und FDP 2010, noch damals übrigens 16 Monaten schwarz-gelber Koalition, geschafft. Jetzt, nach 15 Monaten, scheint auch die Ampel reif für die Paartherapie. In der Koalition seien nun alle Partner gefragt, sich mit etwas mehr Ruhe, Gelassenheit und Sachlichkeit zusammenzusetzen, sagt Grünen-Chefin Lang als Cheftherapeutin der verkrachten Ampel-WG. Staatsphilosoph Habeck zitiert ja gern seinen Amtseid, der verpflichte ihn und alle Minister, Probleme zu lösen. Auf eine Bundestagswahl, die jene belohne, die am wenigsten Probleme gelöst hätten, da haben wir alle keinen Bock drauf, sagt der grüne Vizekanzler. Wirklich alle? Die FDP hat Bock auf Markt, keinen Bock auf Verbote. Die SPD hat gerade Bock aufs Zugucken und kommentiert allenfalls besorgt, wie Grüne und FDP zunehmend keinen Bock mehr aufeinander haben. Und der Kanzler hat Bock auf zuversichtliche Ruhe und Gelassenheit. Vielleicht sollte Scholz mal Bock haben, seiner Fortschrittskoalition vor oder auch hinter verschlossenen Türen zu sagen, reißt euch verdammt nochmal zusammen, sonst haben die Leute keinen Bock mehr auf uns. Dass die Ampel am Ende eben auch nur eine Koalition mit Interessen ist, hat mittlerweile jeder begriffen. Wenn jeder in der Ampel aber begreifen würde, dass es auch und vor allem um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger geht, wäre schon viel gewonnen.
Ein Kommentar von Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte. Viel Streit also in der Ampelkoalition, ausgefochten in Debatten, wie es sich gehört in einer Demokratie. Doch die demokratischen Werte teilen in Deutschland nicht alle. Die sogenannten Reichsbürger lehnen sie sogar ab. Die Demokratie, die Gesetze, die ganze Bundesrepublik Deutschland. Sie wollen die Macht übernehmen, auch mit Waffengewalt. Immer wieder greift die Polizei deshalb ein, durchsucht Wohnungen und Häuser, auch heute bei einer bundesweiten Razzia. In Reutlingen wurde dabei ein Polizist angeschossen. Laut Bundesanwaltschaft gibt es jetzt 5 weitere Beschuldigte. Die aktuelle Lage fasst Michael Götschenberg zusammen.
Mehr als 20 Objekte ließ die Bundesanwaltschaft heute Morgen in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern durchsuchen. Hinzu kommen Durchsuchungen bei 2 Personen in der Schweiz, die von den dortigen Behörden durchgeführt wurden. Insgesamt geht es um 19 Personen, von denen 5 als Beschuldigte gelten. Nach Informationen von ARD Hauptstadtstudio und SWR befinden sich darunter 1 aktiver Polizeibeamter und 1 aktiver Angehöriger der Bundeswehr. Bei einer geplanten Durchsuchung in Reutlingen eröffnete die Zielperson das Feuer auf die Beamten des herannahenden SEK und verletzte einen von ihnen. Auf den Mann waren nach Informationen von ARD Hauptstadtstudio und SWR 22 legale Waffen angemeldet. Er wurde festgenommen. Die Ermittler waren auf ihn gestoßen, weil er eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben haben soll. Über 100 derartige Erklärungen waren bei der großen Razzia im Dezember gegen die mutmaßliche Verschwörergruppe gefunden worden. Im Dezember waren 23 Personen festgenommen worden, denen der Generalbundesanwalt vorwirft, einen Staatsstreich geplant zu haben. Mittlerweile sitzen 25 Personen in Untersuchungshaft. Rädelsführer der Gruppe sollen ein Prinz Reuß sowie ein ehemaliger Bundeswehroffizier sein. Unter den im Dezember verhafteten mutmaßlichen Mitgliedern der Gruppe waren mehrere aktive und ehemalige Soldaten, unter anderem aus dem Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, sowie ein ehemaliger Polizist und eine Richterin, die früher für die AfD im Bundestag saß. Zwar gehen die Ermittler nicht davon aus, dass die Gruppe in der Lage gewesen wäre, die politische Ordnung in der Bundesrepublik zu beseitigen, auch scheint ein möglicher Putschversuch nicht unmittelbar bevorgestanden zu haben. Dennoch wird die Gefahr, die von der Gruppe ausging, ernst genommen. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass viele ihrer mutmaßlichen Mitglieder über Waffen verfügten.
Michael Götschenberg über die Razzia im Reichsbürgermilieu. Der Schütze aus Reutlingen ist inzwischen in U-Haft. Das hat die Bundesanwaltschaft eben mitgeteilt. Ist die Polizei gut genug auf solche Situationen vorbereitet? Und was heißt das eigentlich jetzt für unsere Sicherheit im Land? Fragen an den SPD-Bundestagsabgeordneten, Innenexperten und früheren Vorsitzenden des Bundesdeutscher Kriminalbeamter Sebastian Fiedler. Wir haben uns eigentlich verabredet, um im SWR-Zweitagesgespräch am heutigen Tag der Kriminalitätsopfer über Opferbetreuung zu sprechen. Da kommen wir auch gleich noch zu. Zunächst aber die Frage eben zu diesem aktuellen Fall. Zeigt der Fall in Reutlingen, Herr Fiedler, dass wir nicht gut genug auf Reichsbürger und ihre Gewaltbereitschaft vorbereitet sind?
Nee, der Fall zeigt vielmehr jetzt, dass zum einen die Ermittlungen weitergegangen sind und dass der Staat da erfolgreich unterwegs ist. Und der Fall zeigt, dass es ernst zu nehmen ist, weil dort immer wieder Waffen anzutreffen sind. Ich hoffe, dass es den Polizisten schnell wieder gut geht. Aber ich glaube, erstmal kann man hier daran erkennen, dass der Staat jetzt wirklich ordentlich durchgreift und der Generalbundesanwalt alles tut, um die Ermittlungen hier auch voranzutreiben.
Also es wird genug getan derzeit in Deutschland?
Na, zumindest auf der Strafverfolgungsebene. Das ist ja der Teil sozusagen, der jetzt hier Aufsatzpunkt ist. Und da kann man nun wirklich sagen, dass hier alles getan wird. Der letzte große Einsatz war wohl einer der größten der Geschichte überhaupt in diesem Bereich. Und jetzt folgen entsprechend noch weitere Ermittlungen, immerhin 22 Durchsuchungsbeschlüsse erneut. Da werden wieder Beweismittel auftauchen. Also es sind umfangreichste Ermittlungen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in diesem Milieu jemals so intensiv ermittelt haben, wie das jetzt heute der Fall ist.
Sie sagen zumindest auf der Strafverfolgungsebene wird genug getan. Wo denn nicht?
So will ich das gar nicht formulieren, sondern ich will sagen, das ist natürlich nicht eine Aufgabe nur der staatlichen Behörden, mit diesem Gesamtproblem klarzukommen. Denn über diese sogenannten Reichsbürger hinaus haben wir eine große Szene von Verschwörungsextremisten, die mit Fake News und Falschinformationen unterwegs sind, die Verschwörungen anhängen. Und das ist ein Thema, das im Grunde die gesamte Palette der Demokratieförderung mit einbezieht und natürlich auch Journalistinnen und Journalisten genauso wie die Politik beunruhigt, weil die größte Herausforderung, glaube ich, im Moment darin besteht, die Leute fernzuhalten von kompletten Falschinformationen. Ich würde meinen, Putins kompletter Angriffskrieg funktioniert im Wesentlichen deswegen, weil er in Russland Falschinformationen verbreitet. Deswegen kann man erkennen, wie bedrohlich dieses Thema ist.
Das heißt, wir müssen eigentlich viel früher ansetzen.
Viel breiter und viel früher. Und wir müssen tatsächlich mit den Leuten so versuchen, in die Diskussion zu kommen, sofern uns das gelingt, um sie aus diesen Blasen und Echokammern herauszuholen und tatsächlich mit echten Wahrheiten zu konfrontieren.
Wie könnte das aussehen?
Man muss jede Gelegenheit nutzen. Ich tue das in den Wahlkreisen, meine Kolleginnen und Kollegen tun das auch, um in Diskussionen einzusteigen, um die Leute da abzuholen, wo sie sich gerade befinden und eben nicht nur in sozialen Medien. Da haben sie kaum eine Chance, sie kommen ja nicht in irgendwelche Telegram-Gruppen problemlos hinein. Deswegen ist das ein Mosaikstein von vielen.
Und erreicht man denn Ihrer Erfahrung nach diese Menschen dann auch tatsächlich in Diskussionen von Angesicht
durchaus.
Zu Angesicht?
Ja, durchaus. Also ich kenne selbst viele solcher Begegnungen. Da sind sie nicht immer erfolgreich. Also das ist auch klar. Sie verlassen manche Gesprächssituationen kopfschüttelnd und können den Leuten auch nicht weiterhelfen. Deswegen ist es aber trotzdem, glaube ich, ein wichtiger Punkt und ein wichtiger Mechanismus, dass man die Themen, die die Leute beunruhigen, auch tatsächlich in den Wahlkreisen anspricht. Und ich kenne sehr, sehr viele positive Erfahrungen, die meine Kolleginnen und Kollegen dabei auch gemacht haben.
Herr Fiele, jetzt haben wir uns ja verabredet, um über ein anderes Thema zu sprechen, nämlich zum heutigen Tag der Kriminalitätsopfer. Nach Gewalttaten, da sprechen wir die Medien, die Gesellschaft, aber auch die Politik oft und intensiv über die Täter und auch über die Strafen. Das unendliche Leid von Betroffenen wiederum ist oft schwer zu begreifen. Jetzt gibt es ja den Verein Weißer Ring, in dem Sie auch Mitglied sind, der sich um Opferbelange kümmert. Es gibt Hilfetelefone. Tun wir damit genug für die Opfer in Deutschland?
Nein, wir tun nie genug. Und ich sage Ihnen auch ein paar Beispiele, wo wir in der Tat noch besser werden müssen. Aber ich will erstmal den Mittelpunkt rücken, dass das zu einem großen, großen Teil, ich glaube, es sind so etwa 3000 Menschen Ehrenamtler sind, die sich in ihrer Freizeit hier für Opfer engagieren. Und das kann man nicht oft genug herausstellen. Wo wir besser werden müssen, ist unsere Bürokratie. Es sind in vielen Fällen für Opfer viel zu schwergängig und zu schleppend. Das können Sie daran erkennen, dass von den, wenn ich es recht im Kopf habe, so etwa 200.000 Gewaltopfern, die wir zu beklagen haben, nur ein geringer Anteil hinterher staatliche Leistungen, Sozialleistungen beantragt und dann noch ein geringerer Anteil wahrscheinlich welche bekommt. Und das hat häufig damit zu tun, dass in den Ämtern erstmal ganz viel Bürokratie erzeugt wird und auch nicht zwingend immer allen Opfern direkt geglaubt wird bei ihrer Geschichte, die sie erzählen. Und da muss, glaube ich, ein wirklicher Paradigmenwechsel einsetzen. Man sollte zunächst einmal den Opfern auch wirklich Glauben schenken und zusehen, dass man die Unterstützung möglichst schlank organisiert und die Bürokratie vielleicht ein bisschen schlanker macht. Das würde allen helfen.
Das andere ist ja die psychologische Betreuung, was man ja auch nicht unterschätzen darf. Jetzt fehlen ja in Deutschland so oder so Therapieplätze grundsätzlich. Wirkt sich das auch auf die Opfer aus, dass sie eben nicht genug Hilfe bekommen, psychologischer Art?
Ja, wir haben da einen großen Mangel zu beklagen, schon seit langer Zeit. Ein Stück weit hat es aber auch mit dem Thema zu tun, was ich vorher angesprochen habe. Denn diese Leistungen müssen ja auch erstmal beantragt werden. Und deswegen ist es im ersten Schritt, und da steht noch weiter vorne, wichtig, dass Opfer wissen, dass ihnen staatliche Unterstützungsleistungen zustehen. Die psychologische Unterstützung ist nur ein Teil von vielen. Und in der Tat, das ist ein Thema, das wir seit vielen Jahren beklagen. Da, wo Therapieplätze vonnöten sind, haben wir leider Gottes eben in Deutschland noch immer viel zu wenig. Und das schlägt sich da natürlich auch nieder.
In der Öffentlichkeit wird ja bei schweren Verbrechen ganz oft über die Täter gesprochen, auch über die Strafen. Was heißt denn das für die Opfer, wenn öffentlich so stark über so einen Fall diskutiert wird?
Das kann ganz übel sein, wenn man das so macht wie die Bild-Zeitung und nach einem Amoklauf entsprechend den Täter mit Gesicht und Vornamen, abgekürzten Nachnamen auf die Titelseite bringt, dann ist das natürlich ein sehr, sehr großes Problem. Das kann man sich, glaube ich, einigermaßen schnell vorstellen. Das ist einer der Gründe, warum ich solche Berichterstattung auch ständig kritisiere.
Sebastian Fiedler war das, SPD-Bundestagsabgeordneter, Innenexperte und früherer Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter im SWR2-Tagesgespräch. Wir haben es am Nachmittag aufgezeichnet. Um 18.20 Uhr blicken wir hier in SWR2 aktuell nach Frankreich. Das Land ist in Aufruhr. Die Rentenreform treibt die Menschen weiter auf die Straße. Die Regierung hat sie ohne Zustimmung des Parlaments verabschiedet, mit einem staatsrechtlichen Kniff, weil das anders wohl nicht gegangen wäre. Es fehlten schlicht die nötigen Stimmen. Die Wut in der Bevölkerung ist groß, Zeit also zu beschwichtigen. Präsident Macron hat das heute versucht, mit einem Fernsehinterview zur ungewöhnlichen Tageszeit und ohne dabei etwas von der Reform zurückzunehmen. Im Gegenteil, Macron kündigte an, sie bis Ende des Jahres in Kraft setzen zu wollen. Über den Auftritt des Präsidenten berichtet Julia Brutter aus Paris.
Selbstbewusst und entschlossen saß Emmanuel Macron im prächtigen Pressesaal des Élysées seinen zwei Interviewern gegenüber. Zu dem Vorwurf, er habe eine Rentenreform angestrengt, die die Mehrheit der Bevölkerung ablehne, sagte der Präsident:
Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme?
Glauben Sie, es macht mir Spaß, diese Reform durchzusetzen? Nein. Hätte ich es so machen können wie einige meiner Vorgänger und alles unter den Teppich kehren? Ja, vielleicht. Ich bedauere nur eins, nämlich, dass es mir nicht gelungen ist, die Notwendigkeit dieser Reform deutlich zu machen. Die Wut der Menschen erklärte Macron mit diffuser Abstiegsangst und der falschen Vorstellung, alles könne so bleiben, wie es ist. Jahrzehntelang wurden die Menschen daran gewöhnt, immer mehr auszugeben, ohne mehr zu produzieren. Unsere Landsleute wurden daran gewöhnt zu sagen, alles läuft gut, wir haben ein prima Sozialmodell, wir haben immer mehr Rechte und müssen immer weniger tun. Aber das funktioniert nicht, das ist eine Lüge.
C'est un mensonge.
Die Reform des Rentensystems und der Ausgleich der Rentenkasse sei von nationalem Interesse. Entgegen aller Rücktrittsforderungen der Opposition sprach Macron Premierministerin Borne sein Vertrauen aus.
Elle a ma confiance pour conduire cette...
Sie hat mein Vertrauen, dieses Regierungsteam zu führen. Ich habe ihr das Mandat gegeben, unsere Mehrheit so gut es geht zu vergrößern, Mitstreiter zu finden, von links, von rechts oder bei den Grünen, die entlang unserer Prioritäten bereit sind, mit ihr gemeinsam voranzuschreiten. Fassungslos reagierten Vertreter der Gewerkschaften. CGT-Chef Philippe Martinez sagte: Das ist realitätsfern und abgehoben. Er tut so, als wäre alles gut, als ob auf der Straße gar nichts los wäre und als hätten diejenigen, die schimpfen, nichts verstanden. Das ist ein Präsident der Republik, der ganz von sich und dem, was er tut, überzeugt ist, und das ist schlimm.
C'est grave.
Ähnlich äußerte sich die Anführerin der größten Oppositionsfraktion, Marine Le Pen vom rechtspopulistischen Rassemblement National. Macron beleidige die Französinnen und Franzosen.
Ce midi, nous avons entendu des propos.
Wir haben mechanische und hinhaltende Worte gehört von einem zunehmend einsamen Mann, der jeden Realitätssinn, jeden Kontakt zur Außenwelt verloren zu haben scheint.
Le monde extérieur, y compris peut-être. Avec les siens.
Für Empörung hatte schon im Vorfeld des Präsidenteninterviews gesorgt, dass Macron gestern im Kreise seiner Anhänger Demonstrierende abfällig als Foule, als Menschenmenge bezeichnet hatte, die im Gegensatz zu den Abgeordneten keine demokratische Legitimität besitze. Im Interview betonte er, dass er damit ausschließlich die Gewalttätigen gemeint habe. Und die dulde er nicht, weder Aufrührer noch umstürzlerische Gruppen.
On ne peut accepter.
Doch das schien heute nichts mehr zu nützen. Die Wut ist groß. Überall im Land finden Blockaden und Besetzungen statt.
Julia Borota über das Interview von Präsident Macron heute Mittag. Unsere Korrespondentin Stefanie Markert meint, das war kein gelungener Neustart zwischen Präsident und Volk. Ihr Kommentar.
Immerhin, Franzosen und Französinnen wissen nun, sie haben eins mit ihrem Präsidenten gemein. Der hat auch null Bock auf die Rentenreform, hat er gesagt. Die mache ihm keinen Spaß, sei aber nötig. Er wäre lieber unpopulär, als gegen die Interessen des Landes zu handeln. Das Einzige, was er bedauere, sei, dass er die Franzosen und Französinnen nicht besser von seiner Rentenreform überzeugt habe. Sie hätten die Zwänge, in denen das Land stecke, nicht verstanden. So ließ die Mini-Selbstkritik doch wieder nur die anderen dumm dastehen. Länger wollte er auch gar nicht bei der Rente bleiben. Statt innezuhalten, drückte er aufs Gaspedal und zählte in rasendem Tempo die nächsten Baustellen auf, sprich die nächsten großen Reformvorhaben, die vielen zur Mittagsstunde auf den Magen geschlagen sein dürften. Statt einmal Pardon schlecht gelaufen zu sagen, erwähnte Macron die Protestierenden fast im selben Atemzug wie die Erstürmer des Washingtoner Kapitols. Was nützt da noch der Satz, Wut sei legitim, Gewalt sei es nicht? Macron hat sich auch diesmal auf die Überholspur begeben. Problem? Seine vermeintlich ausgestreckte Hand bekommt da kein Gewerkschafter zu greifen. Dieses Interview war kein gelungener Neustart zwischen Präsident und Volk. Letzteres wird ihm Stopp sagen. Der 9. Protesttag am Donnerstag dürfte größer ausfallen als die 8 davor.
Ein Kommentar von Frankreich-Korrespondentin Stephanie Markert. Zum Ende der Sendung kommen wir zum Wasser. Das ist seit heute Thema in New York. Heute, am Tag des Wassers, hat dort eine UN-Konferenz begonnen, die sich genau damit befasst. Denn es fehlt an Wasser, an sauberem, trinkbarem, weil die, die es haben, zu viel davon konsumieren und die Hitze ihr Übriges dazu tut, den Rest verschwinden zu lassen. Was Politiker bei der UN-Konferenz daran ändern wollen und können, berichtet Antje Passenheim.
Wasser ist der Lebenssaft der Menschheit. UN-Chef Antonio Guterres mahnte eindringlich, als er die Wasserkonferenz in New York eröffnete. Wörtlich: Wir schröpfen diesen Lebenssaft der Menschheit durch vampirischen Überkonsum und unnachhaltige Nutzung. Wir lassen das Wasser durch unsere globale Heizung verdampfen. Wir haben den Wasserzyklus durchbrochen, Ökosysteme zerstört und das Grundwasser verseucht. Der Generalsekretär forderte alle Mitgliedstaaten auf, die UN-Wasserkonvention umzusetzen und massiv in Trinkwasser und Sanitärsysteme zu investieren. Das 21. Jahrhundert könne nicht mit Systemen aus einem anderen Zeitalter gemanagt werden. Länder müssten in Wasserleitungen investieren, die widerstandsfähig gegen Katastrophen sind. Sie müssten bessere Pläne zur Wasserversorgung und für ihre Abwässer entwickeln. Dadurch entstünden neue Wege, Wasser zu recyceln und zu konservieren.
Antje Passenheim über die großen Pläne der UN in Sachen Wasser. Was im Kleinen getan werden kann für saubere Gewässer, zeigt ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz. An der Nister im Westerwaldkreis haben sich Ehrenamtliche engagiert, um einen kranken Bach gesund zu pflegen. Ihr Verein hat dafür jetzt einen Preis bekommen. Heike Löser berichtet.
Manfred Vettauer steht bei Steinwingert am Ufer der Nister und schaut auf das fließende, rauschende Wasser. Jeden Tag macht er sich selbst ein Bild von dem kleinen Fluss im Westerwald. An dieser Stelle, in der Nähe einer Brücke, tummeln sich tausende Fische.
Ein erhebendes Gefühl ist das, wenn man sieht, dass etliche Jahre gar nichts mehr da war und dass man jetzt sich der Bestand jetzt langsam wieder aufgebaut hat. Nasen, Döbel, Haseln, Forellen, Lachse, Bachforellen, so 14 Arten können wir hier unten sehen. Wenn wir die kleinen noch dazu nehmen, dann wären wir ungefähr bei 20 Arten, die hier sind.
Im kalten Winterwasser kuscheln sie sich nahezu eng zusammen. Aber Manfred Vettauer hat die Nister schon anders erlebt, krank und arm an Fischen.
Der Tiefpunkt war definitiv 2010. Die Gewässergüte jenseits von Gut und Böse. Und von da an kann man sehen, wie sich der Fischbestand wieder langsam erholt hat und aufgebaut hat. Und das Positive sieht man jetzt an den Fischschwärmen, die sich jetzt hier wieder gebildet haben und dann hier in die Winterruhe gegangen sind.
Jahrelang hat sich Manfred Vettauer mit seiner Arbeitsgemeinschaft für eine gesündere Nister eingesetzt, auch zusammen mit Behörden und der Wissenschaft. Dafür gibt es jetzt einen Preis und nicht irgendeiner.
Wenn man 25 Jahre für irgendwas gekämpft hat und wird mit so was belohnt, weil das in Deutschland jetzt zum 6. Mal vergeben wird, der Preis. Und wo andere viel an den Gewässern renaturiert haben und mir für die Gesamtentwicklung, wie sich so ein Gewässer entwickelt, dafür belohnt wird mit so einem Preis,
phänomenal. Das ist halt der Oscar der Wasserwirtschaft.
Dotiert ist der Gewässerentwicklungspreis der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft nicht. Aber er hebt die Arbeitsgemeinschaft Nister, die sich ehrenamtlich um die Fische, Flussmuscheln und gutes Wasser kümmert, in den Wasserschutz Olymp. Und die Ziele gehen den Nister-Freunden nicht aus. Eines Tages soll hier auch wieder die Perlmuschel zu Hause sein.